Unternehmenswerte frisch geröstet. Im Podcast Negemann to go. Von der 5B-Strategie bis zur Kaffeemethode. Für mehr Gewinn, Erfolg und Zeit. Von und mit Alexander Negemann, Wirtschaftswissenschaftler, Entscheidungsfinder, Speaker, Autor. Negemann to go. Alles andere ist kalter Kaffee.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Negemann to go. Der Podcast für alle Unternehmer, Selbstständige und die dies werden wollen. Heute eine Interviewfolge mit Hendrik Kuake, Aktienmentor für finanziellen Schutz, Sicherheit und Freiheit. Herzlich willkommen bei mir im Podcast-Studio, lieber Hendrik.
Ja, hallo Alex. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Der Podcast startet immer mit der gleichen Fragestellung und endet auch immer mit der gleichen Fragestellung. Und ich frage dich nach deinem Antrieb. Was treibt dich eigentlich an? Und liebe Leute, heute geht es wieder um eins meiner Lieblingsthemen. Heute geht es um Vermögensaufbau. Es geht um Geld. Und von daher bin ich sehr gespannt, was der Antrieb von dir ist, lieber Hendrik.
Negemann to go. Interview.
Ja, das ist relativ einfach beantwortet. Vielleicht sogar in einem Wort: Unabhängigkeit. Und Unabhängigkeit hat mich unglaublich angetrieben, in die, ja, ich mag das Wort nicht, aber finanzielle Freiheit zu kommen. Eine finanzielle Freiheit erlaubt mir einfach die Unabhängigkeit, unabhängig zu sein von einem Arbeitgeber, unabhängig zu sein von jemandem, der mir vorschreibt, wann, wo und wie ich arbeiten soll. Und das hat mich angetrieben, für unabhängig zu sein für meine Familie, für die Kinder.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
11 Jahre.
Relativ übersichtlich. Also, liebe Leute, es braucht nur 11 Jahre, um in die Unabhängigkeit zu kommen. Ob das schon die finanzielle Freiheit ist, das kriegen wir heute vielleicht raus bei dem lieben Hendrik. Denn vielleicht hat er ja auch eine ganz einfache Formel mitgebracht, wie man sich das mal ausrechnen kann auf dem Blatt Papier. Gibt es da eine?
Ja, das ist finanzielle Freiheit, ist ja für jeden anders. Für mich habe ich das so definiert, dass das Einkommen des Arbeitgebers, wenn das passiv reinkommt, unabhängig vom Arbeitgebergehalt, bedeutet das für mich die finanzielle Freiheit. Aber es kann für andere ganz anders lauten. Deswegen ist da eine Formel halt auch schwer. Aber so habe ich das für mich definiert.
Es gibt ja auch noch eine Gruppe der Frugalisten. Und die Frugalisten haben ja so diesen Ansatz, dass sie sagen, dass das Geld, was ich auf Seite gelegt habe, bei einer 4%igen Verzinsung ausreichen sollte, um das, ich sage einfach mal, Nettovermögen am Monatsende zu haben, was du gerade beschrieben hast. Ne? Und jetzt gibt es natürlich auch noch die Gruppe der Otto-Normal. Denn die Frugalisten sind natürlich auch dafür bekannt, dass die auch wenig ausgeben, ne? Oder?
Ja, absolut. Wenig ausgeben ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor, um die finanzielle Freiheit zu erreichen. Aber Frugalist bin und war ich nie. Ich weiß nicht, wie die Sparquote teilweise 60-70%, glaube ich, ne, bei Frugalisten. Das hätte ich nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, wie Frugalisten, ich meine, ich habe mich mit dem Thema nicht sehr tief beschäftigt, aber ich glaube, die Geldanlage beschränkt sich dort auf ETFs, Standard-ETFs. Und das macht so 7, 8, 9%, je nach ETF pro Jahr. Ich versuche da vielleicht etwas mehr auszugeben, eine geringere Sparquote zu haben. Aber ich überlege schon sehr, sehr genau, für was ich Geld ausgebe, warum ich Geld ausgebe, ob es auch sinnvoll ist. Das ist absolut wichtig, das stimmt. Und versuche dann natürlich am Aktienmarkt mehr Rendite zu erzielen als 7, 8 oder 9%.
Jetzt muss man natürlich auch Folgendes unterscheiden: Wenn wir von ETF-Anlagen sprechen, dann reden wir davon, wenn man zumindest der einschlägigen Literatur oder den einen oder anderen Experten jetzt vertrauen sollte, eine ETF-Anlagestrategie eher eine passive ist als eine aktive, obgleich es auch Menschen gibt, die versuchen, auf ETF-Basis aktiv zu werden. Aber meiner Erfahrung nach daran eher scheitern, weil das dafür einfach nicht gemacht worden ist. Ne?
Ja, ja. Also ETF-Anlage, genau. Die meisten kaufen ja Monat für Monat ein ETF, standardmäßig den MSCI World, also häufig jedenfalls, oder ein All-Country World oder sowas in der Art, Nasdaq. Und Ja, nutzen dann natürlich die Zeiträume, wo der Markt mal runtergeht, um billiger einzukaufen, und dann geht er wieder hoch und dann kommt ein bisschen teurer ein, und am Ende haben sie eben den Durchschnitt von was auch immer, 8, 9% pro Jahr. Genau.
Kann man machen. Es gibt aber eben bessere Möglichkeiten, vor allen Dingen dann, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und dann den Markt etwas verfolgt und natürlich auch ein bisschen aktiver wird. Wie viel Zeit müsste ich dann grundsätzlich so gedanklich investieren, wenn ich das Ganze jetzt aktiv umsetzen möchte? Muss ich mir
Ja.
vorstellen, dass ich dann 8 Stunden lang am Rechner sitze am Tag, oder reicht dafür vielleicht auch etwas weniger Zeit?
Ja. Wenn man das möchte, kann man das tun, aber die Rendite wird sich wahrscheinlich nicht erhöhen, wenn man 8 Stunden am Rechner sitzt und das vor 8 Bildschirmen. Und das glauben immer alle bei mir. Also ich bin aktiver Trader, wenn ich das mal so sagen darf. Die Frage ist, was ist ein Trader überhaupt? Ja, also jeder, der handelt, ist er in irgendeiner Art und Weise Trader. Ich brauche wahrscheinlich eine Stunde in der Woche. Eine Stunde in der Woche. So, und ich habe ein Trainingsmodell sozusagen oder ein Training, wo eben diese Ansätze vermittelt werden. Und am Ende ist es so, dass man, wenn man denn möchte, mit einer Stunde in der Woche auskommt. Das reicht allemal. Wenn man aber möchte, kann man auch jeden Tag 1, 2, 3 Stunden handeln. Die Frage ist, ob das dann am Ende wirklich mehr bringt. Ja.
Bevor wir auf das Thema Trading eingehen und wie du das Ganze machst, was du machst, hattest du gerade eben so einen kleinen Hinweis gegeben, dass man natürlich vielleicht auch das eine oder andere Eurönchen braucht, um investieren zu können. Und der Hinweis war das Thema Sparquote. Der kam gerade eben, ja, 60 bis 70% Sparquote ist natürlich extremst hoch. Hängt natürlich auch von den bisherigen Einkommen ab, das man vielleicht aktuell erzielt. Wo hast du angefangen, darüber nachzudenken, dass es vielleicht eine Sparquote überhaupt gibt? Und was ist eigentlich eine Sparquote?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mal angefangen bei einem großen Chemiekonzern in Deutschland. Das war 2009, also nach der letzten großen Finanzkrise, nach der letzten wirklichen Finanzkrise. Wenn ich Corona würde ich jetzt hier mal einmal rausnehmen und in den aktuellen Bärenmarkt, den wir uns jetzt befinden. Da habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe Aktien gekauft, ich habe Bücher gelesen und irgendwann in Büchern, vielleicht war es sogar Bodo Schäfer, ich bin nicht mehr sicher, gab es das Thema Kontenmodell. Und ich fand es genial, Kontenmodell. Ich glaube, es war Bodo. Und diesem Kontenmodell wird eben beschrieben, ja, man hat unterschiedliche Konten. Ich finde es halt sehr, sehr gut. Das wird dann eben automatisiert. Dann geht halt am Monatsanfang auf jedes deiner Konten, ob es ein Drei-Konten-Modell ist, ein Vier- oder ein Fünf-Konten-Modell. Ich habe manche, die haben Sieben-Konten-Modell. Wie auch immer, ich habe ein Drei-Konten-Modell. Da geht eben ein gewisser Betrag auf die unterschiedlichen Konten, zum Beispiel Freizeit, ja, wird dein Freizeitkonto gefüllt. Ja? Dann hast du halt immer einen Betrag X, den du für Freizeit ausgeben kannst oder für Seminare, also Weiterbildung finde ich super. Und am Ende ganz, ganz wichtig, deine Sparquote, also deine goldene Gans, so würde ich das mal nennen. Ja, die goldene Gans legt eben am Ende die goldene Eier und die darf man nicht schlachten. Und die ganzen anderen Konten kannst du schlachten. Ja, das ist okay, wenn nichts mehr drin ist, aber auch nichts mehr drin. Das heißt, mehr kannst du nicht rausnehmen. Und deine goldene Gans wächst und wächst und wächst. Ja, und das ist praktisch dann am Ende die Sparquote, die dann in die goldene Gans in dein Konto sozusagen reinfließt und dass du dann eben entsprechend investieren kannst.
Das Kontenmodell war auch bei mir ein absoluter Gamechanger. Und natürlich auch im Unternehmertum, das kennt man auch aus der Literatur, auch aus dem angelsächsischen Bereich. Da gibt es ein Buch namens Profit First von Mike Michalowicz, der war auch schon mal hier bei mir im Podcast. Der beschreibt auch hier das Kontenmodell. Haben natürlich aber auch schon andere deutsche Unternehmer gemacht, wie zum Beispiel Bodo Schäfer, Alex Fischer, Schrägstrich Düsseldorf, ja, reicher als die Geissens. Aber auch Henry Kohack gesagt das. Und ich kann ihm nur recht geben, denn eins habe ich mal gemacht. Ich habe einmal das Investitionskonto abgeschaltet. Das hatte auch einen guten Grund. Und zwar wurde innerhalb einer Kontengruppe das Konto auf einmal kostenpflichtig. Und ich hatte dann nicht wieder ein neues Konto so schnell eingerichtet. Und siehe da, auf einmal waren meine Möglichkeiten zu investieren weg. Und ich habe gar nicht verstanden, woran das lag. Und irgendwann habe ich festgestellt, so nach ein, zwei Monaten, da fehlt ja was. Ja, heute bin ich schlauer, lass die Konten bestehen und wechsle niemals das System, das funktioniert. Denn das hat auch einfach ein bisschen was damit zu tun, dass wir Menschen natürlich von Natur aus sehr einfach strukturiert sind und sehr in den Tag reinleben, was ja auch gut ist. Ja, und nach hinten raus manchmal so die Vernunft fehlt, dann da irgendetwas zu ändern. Deshalb der Tipp, das auf Automatik zu stellen, großartig. Aber kommen wir zurück zur Sparrate. Bei der Sparrate, hattest du gerade eben gesagt, liegt so ein bisschen eben auch das Geheimnis und der Hebel, oder?
Ja, absolut. Umso mehr, also gehen wir wieder so ein bisschen zum Frugalisten. Umso mehr, desto besser, natürlich. Jetzt heißt es aber immer, ich will mich aber auch nicht so stark reduzieren, dass ich am Leben nicht mehr teilnehmen kann. Und das ist vielleicht auch die Kunst, so das Mittelmaß zu finden. Also, dass man sich eben im Alltag nicht einschränkt, aber gleichzeitig auch eine entsprechende Summe anspart. Ne? Und das ist, da gibt es auch nicht richtig oder falsch. Also ich glaube, dass 20% Sparquote mittlerweile fast Pflicht sind. Aber wenn man nur 10 macht, ist das besser als 0. 20 sind besser als 10 und so weiter. Ich vermute aber, mit mindestens 20 sollte man, wenn möglich, eben starten.
Also ich habe irgendwann mal gehört, dass nur so 15-20% der Deutschen überhaupt was in diesem Bereich machen. Hat sich das inzwischen vielleicht gewandelt? Denn mein Wissen ist hier vielleicht auch schon veraltet.
Nee, ich habe gestern noch eine Folie gesehen, stand drauf, die Deutschen sind arm und uns wird was anderes suggeriert. Aber das ist genau der Punkt, die Deutschen sparen nicht. Auf dem Konto ja, das Problem ist, auf dem Konto erhält man aber keine Zinsen und bei der heutigen Inflation ist natürlich eh ein großes Problem. Ich habe gesehen, die Griechen zum Beispiel, die Italiener, die Spanier sind alle viel reicher, weil sie investieren, die Holländer, Amerikaner. Viel, viel reicher als die Deutschen, weil sie eben investieren. Ich glaube, jeder zweite Amerikaner hat Aktien, vielleicht sogar mehr. Bei den Holländern ist es meines Wissens nach ähnlich. Ja, und wir haben es nicht gelernt. Wo lernen wir das? Wenn wir durch das Schulsystem laufen, dann begegnet uns das Thema einfach nicht. Ja, ich meine, unser Bundeskanzler hat vor ein paar Monaten noch gesagt, wir sollten das Geld am besten aufs Konto legen. Ja, also schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ja, da fehlt es wahrscheinlich an der finanziellen Bildung.
Im Sozialsystem der Amerikaner gibt es ja auch eine Automatisierung. Ja, dafür gibt es ja auch eine Möglichkeit, die staatlich ein Stück weit gesteuert ist. Die Norweger in Europa, habe ich mir sagen lassen, haben das eben auch mit einem Staatsfonds geschafft. Soweit, dass jeder Norweger im Durchschnitt, ich habe es mal nachgelesen, 142.000 Euro hat. Ja. Im Gegensatz zu den Deutschen, der minus 27 hat. Im Durchschnitt. Also das ist sicherlich auch schon überaltet, aber das fand ich schon bemerkenswert. Aber eben auch ein Zeichen dafür, dass wenn das staatlich verordnet wird als Automatik und man sich nur abmelden kann, ja, dann haben wir einfach dieses Nudging, diesen Anschubs, den es braucht, um die Menschen in diese sehr positive Entwicklung zu bringen. Jetzt haben wir das in Deutschland nicht und müssen dasselbe in die Hand nehmen. Und jetzt kommst du natürlich ins Spiel. Denn an dieser Stelle ist der Henrik richtig groß. Und magst du jetzt mal erzählen, du hattest gerade eben eine kleine Andeutung gemacht, dass du da was hast, wie du natürlich das nicht nur selber machst, sondern anderen das eben auch vermitteln, wie man das macht. Und du bist ja nicht umsonst der Aktienmentor. Ne?
Ja, also ich habe in meinem Leben relativ viel gelernt in dem Bereich. Ich habe am Anfang gedacht, ich kann es alleine, habe aber irgendwann festgestellt, das hat Jahre gedauert. Also 2009 Jahre gedauert. Ich habe über 100 Bücher in dem Bereich gelesen. Ich habe dann Aktien gekauft. Ich habe irgendwas in China gekauft. Ich habe auf irgendwelche Tipps gehört. Und ich habe halt am Anfang nur deutsche Aktien gekauft. Also ich habe sämtliche Fehler gemacht, die man machen kann, bis ich mir einen Mentor gesucht habe, der mir mal gesagt hat, wie es denn wirklich funktioniert. Und das ist, ich finde das immer sehr vergleichbar mit einem Führerschein. Wenn wir alle keinen Führerschein hätten, dann wäre die Gefahr für Unfälle natürlich deutlich größer als mit Führerschein. Und genauso ist es im Aktienmarkt auch. Ich meine, 10% der Deutschen haben Aktien und von diesen 10% verdienen ganze 20% Geld. Das heißt, die meisten verlieren Geld im Aktienmarkt, was total normal ist, weil die meisten Menschen keinen Führerschein für die Börse besitzen, aber glauben, es selber zu können. Und das zeigt uns gerade der aktuelle Bärenmarkt, dass die wenigsten das schaffen. Ja, und da hilft einfach ein bisschen Weiterbildung. Das ist nicht viel. Ich habe ein Coaching, das dauert, naja, ungefähr 4 bis 6 Stunden Inhalt. 4 bis 6 Stunden Inhalt, wie funktioniert der Aktienmarkt? Und am Ende gibt es 3, 4 Strategien, mit denen man relativ einfach, ja, A, weiß, was man zu tun hat, weiß, wann man einsteigen kann, weiß aber auch, wann man aussteigen sollte, weil es macht nicht immer Sinn, buy and hold, ich nenne es eher buy and hope, also kaufen und hoffen. Ja, das macht oft wenig Sinn. Da sollte man schon genauer hingucken, ob es jetzt gerade wirklich sinnvoll ist, dann in etwas zu investieren. Und vor allem muss man nicht mehr auf Tipps hören aus Zeitschriften oder vom Nachbarn, der einem sagt, hier, da gibt es gerade einen großen Hype. Cannabis zum Beispiel wird immer wieder durchs Dorf getrieben. Ja, aber damit verlieren die meisten immer sehr viel Geld, das ist das Problem. Sobald dieser Hype entsteht, ist der Hype eigentlich schon vorbei und dann, wenn dann alle draufspringen, ist der Zug aber schon durch. Ja. Und da gilt es halt, ein bisschen Wissen aufzubauen.
Ja, und jetzt hören wir gerade eben schon ein bisschen was raus. Lass uns da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Denn Buy and Hold ist natürlich grundsätzlich eine schöne Strategie. Es ist zumindest eine Strategie. Die Nachteile dieser Strategie sind aber welche?
Ja, es kommt immer darauf an, bei Aktien funktioniert es halt mal gar nicht. Ja, siehe Tesla zum Beispiel, siehe, na, wie heißt es in Deutschland noch? Wirecard. Ja, Wirecard hat halt auch nicht richtig funktioniert und da haben viele, viele Menschen leider echt viel Geld verloren. Also ich kenne selber welche. Manche haben alles Geld da reingesteckt für die Altersvorsorge, alles verloren. Deswegen sage ich grundsätzlich mal, bei Aktien funktioniert es halt nicht, also bei Einzelaktien. Beim breiten Markt, zum Beispiel ein S&P 500 oder ein MSCI World, funktioniert Buy and Hold, aber man darf da nicht mehr erwarten als eine Rendite von 7 bis 8%. Jetzt werden natürlich draußen alle schreien, klasse, 7 bis 8% ist super. Und bei der heutigen Inflation auch nicht so richtig, wird wahrscheinlich auch nicht so hoch bleiben, wir sehen schon, die geht ein bisschen zurück, aber nichtsdestotrotz gibt es einfach bessere Möglichkeiten, auch ein MSCI World immer günstiger zu kaufen. Man kann das ja sehen. Man kann es an der Charttechnik erkennen. Es gibt Indikatoren dafür, die eben anzeigen, ob es gerade klug ist, ja, oder ob du auf einem niedrigeren Level einkaufen kannst, als immer jeden Monat im Sparplan zum Beispiel, weil man dann eben mal teuer und mal billig kauft. Aber ich lasse lieber die teuren Käufe weg und kaufe lieber immer die günstigen Käufe. Ja, da macht man, keine Ahnung, je nach ETF 1-2% schon mal mehr. Und das ist eine ganze Menge über eine lange Zeit.
Das finde ich sehr, sehr spannend, denn du sagst natürlich jetzt was ganz Wichtiges an die Zuhörer da draußen. Das heißt, wenn du anfängst zu investieren, dann setze nicht nur auf die Hochphasen im Markt, sondern schau dir den Markt insgesamt an, denn die Hochphasen sind viel, viel seltener als das durchschnittliche Marktgeschehen. Das durchschnittliche Marktgeschehen ist in der Regel ja vielmehr eine Zickzackkurve. Ja, und da gibt es ja auch unterschiedliche Farben dieser Zickzackkurve. Ja, also einmal eine, Entschuldigung, Phasen dieser Zickzackkurve. Einmal die, die natürlich schön nach oben gehen für alle. Dann gibt es aber vielleicht auch eine, die so ein bisschen horizontal einmal durchzieht und sich überhaupt nicht verändert. Aber vor allen Dingen jetzt aktuell nach wie vor, auch im Jahr 2023, eher nach unten geht. Und jede Phase hat ja auch eine eigene Bezeichnung. Da redet man von irgendwelchen spannenden Tieren. Magst du da unsere Zuhörer mal aufklären, welche der Phase mit welchem Tier verglichen wird?
Ja, es gibt den aktuellen Bärenmarkt. Ja, warum Bär? Es gibt ja einen Bulle und einen Bär am Aktienmarkt, ne? Der Bullenmarkt und der Bärenmarkt. So, das sind die beiden Zustände sozusagen. Jetzt gerade sind wir im Bärenmarkt. Der Bär greift nämlich von oben nach unten an. Ja? Ja, wenn er kämpft, dann kommt er von oben und geht nach unten. Und der Bulle geht von unten nach oben. Also dann ein steigender Markt. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut merken.
Das ist eine schöne Erklärung. So habe ich es auch noch nicht gehört. Ne? Und ja, viele da draußen wussten, was ist eigentlich ein Bulle und was ist eigentlich ein Bär und was hat der eigentlich mit der Börse zu tun und warum steht der denn vielleicht auch in Bronze gegossen in Frankfurt? Ja? Was hat der da zu suchen? Ja? Übrigens nicht nur an der Stelle, denn auch an anderen Stellen auf dieser Welt sind diese Tierzeichen Ratgeber der Menschen, die in Aktien investieren. Du sagst aber was Wichtiges, du sagst, du hast eine Möglichkeit, Menschen beizubringen, in jeder Marktsituation zu reagieren und auch eine Entscheidung zu treffen, die nicht immer vielleicht zu einem positiven Ergebnis, ich sag mal, kommt, aber durchschnittlich, überdurchschnittlich zu positiven Ergebnissen führt.
Ja. Ja, es gibt halt immer, das hast du eben schon angedeutet, es gibt halt die Hochphasen, die Tiefphasen, also die Bullenmärkte, die Bärenmärkte, aber eben auch diese Seitwärtsmärkte. Und ich habe da, interessanterweise gibt es da gerade Aktien, die sich in einer seit 2 Jahren in so einer Seitwärtsphase bewegen. In einer Seitwärtsphase bewegt sich eine Aktie aber auch hoch und runter. Aber sie bewegt sich halt seitwärts hoch und runter, sozusagen. Sie hat dann einen oberen, ich sag mal, Trendkanal und einen unteren Trendkanal, in dem sie sich seitwärts bewegt. Und ja, wenn man sich das jetzt so vorstellt, man hat eine untere horizontale Linie und eine obere horizontale Linie und da drin bewegt die Achse sich, dann ist es ja klar, wann kaufe ich denn sinnvollerweise, wenn sich natürlich an der unteren horizontalen Linie bewegt. Das kann man jetzt noch ein bisschen mit anderen Indikatoren untermauern, um eine Bestätigung zu bekommen. Und wann verkaufe ich, wenn sie sich am oberen Trendkanal sozusagen befindet. Das heißt, in dieser Phase bei dieser Aktie sind aktuell recht gute Renditen möglich. Aber dann, wenn sie sich eben an einem dieser Extremen bewegt. Und das kann man rausfinden, das kann man relativ schnell erkennen sozusagen. Und das wird halt im Training vermittelt, unter anderem. Ja. Gleichzeitig ist es auch möglich, in einem Bärenmarkt sich die Aktien rauszusuchen, die sich in einem Bullenmarkt bewegen. Hört sich jetzt komisch an, aber in einem Bärenmarkt fällt ja nicht alles. Ja, wir haben die Energiewerte, die jetzt in diesem Jahr sehr gut gelaufen sind, oder im letzten Jahr besser gesagt sehr gut gelaufen sind. Und die haben sich natürlich dann sozusagen in einem Bullenmarkt bewegt. Ja. Und wie filtere ich eigentlich die Aktien, die gut laufen? Wo finde ich die Aktien, die zu mir passen? Auch das ist natürlich Bestandteil der Ausbildung.
Jetzt gibt es natürlich auch hier so die eine oder andere Bauernregel, die sagen, such dir die 100 Besten raus und die 100 Schlechtesten und dann fang an, mit diesen dann zu arbeiten. Ja, die 100 Besten natürlich, ja, um, ja, ich sag einfach mal, da, ich meine, man kann in beiden Fällen kann man gewinnen. Ne? Was ist mit dieser Strategie? Ist das eine Strategie oder sagst du so, du,
Ja, ich finde 100 ist ein bisschen viel. Also für mich persönlich, ich würde jetzt kein, weil das ist schwer zu handeln. Ne? Ein Portfolio mit 100 Aktien ist für mich persönlich schwer zu handeln. Ich bin ja eher so bei 10 bis 20. Die habe ich ganz gut im Überblick. Kann die ganz gut einmal in meiner Watchlist durchschauen. Wie ist das aktuelle Bild? Ich würde mir das einmal in der Woche anschauen. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Dann weiß ich, okay, ist gerade irgendwo bei den Aktien was zu tun. Und wenn ja, gehe ich in meinen Broker und kaufe oder verkaufe, wie auch immer. Und wenn nicht, dann ist das in der Regel oft der Fall, dann ist eben nichts zu tun. 100, ich weiß nicht, also mir wäre das zu viel zu managen.
wichtiger Tipp, liebe Leute da draußen. Das heißt, geht also hin und schafft euch einen Überblick auf den Markt und sucht euch dann tatsächlich gezielt so 10 bis 20, vielleicht auch 30 Werte aus, die passend sind, ja, wo du der Meinung bist, das haut hin. Aber jetzt müssten wir natürlich tiefer ins Detail reingehen. Was bedeutet denn eigentlich für dich eine gute Aktie? Welche Voraussetzungen oder müssen, nee, welche Voraussetzungen müssen für dich erfüllt sein und welche Fragen würdest du dir vielleicht stellen? Hat die Bilanz des Unternehmens, das Alter des Unternehmens oder vielleicht auch die Marktkapitalisierung des Unternehmens etwas für dich mit der Entscheidung zu tun? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich bin sogenannter reiner Charttechniker. Ich schaue mir den Kursverlauf an, den Aktienkurs. Und ich gehe nicht so sehr in die Zahlen rein. Ich mache das manchmal, ist aber relativ schnell gemacht. Es gibt ein schönes Programm, da findet man im Grunde alles das, was man benötigt. Aber da ich ja in Position maximal Wochen oder Monate drin bin, maximal, interessiert mich so nicht so sehr das Management dahinter und auch das, was sie tun, sondern vielmehr, wie sieht es rein charttechnisch aus? Und ist es gerade ein guter, kluger Zeitpunkt zum Investieren? Ich muss immer dabei sagen, mit dem entsprechenden Risikomanagement. Ja, wo setze ich meine Stops zum Beispiel sinnvollerweise? Also, wo setze ich mein Ausstiegsszenario? Wie ist mein Plan überhaupt? Also, mein Plan B, wenn mein Plan eben nicht funktioniert. Und das wird halt alles vermittelt. Und grundsätzlich ist jede Aktie geeignet. Weil ich kann im Grunde ja in jeder Phase Geld verdienen, egal ob die Aktie fällt, nach oben geht oder eben seitwärts läuft. Aber man hat schon seine Lieblinge, mit denen man handelt. Das ist einfach so, weil man weiß, wie funktionieren die über längere Zeit. Und ja, da bekommt man halt ein Gefühl dafür. Und ich handle natürlich auch dann lieber mit den Aktien, mit denen ich mich schon länger beschäftige, als jetzt irgendeine ganz neue.
Wenn ich jetzt so ein Unternehmen betrachte und mir anschaue, wie das Orakel aus Omaha gemacht hat, der liebe Warren Buffett, er hat sich ja richtig in seine Unternehmen, in die er investiert hat, gerade in den Anfangszeiten verliebt, muss man ja schon fast sagen. Ja, wenn man jetzt über Coca-Cola spricht, ja, und wenn man schaut, wie er Stück für Stück Berkshire Hathaway aufgebaut hat und lange Zeit eben auch nicht in IT-affine Unternehmen investiert hat und da ja lange gebraucht hat, zu sagen, da ist vielleicht doch was und vielleicht auch die Verbindung zu Bill Gates mit Microsoft dann irgendwann dazu geführt hat, dass er sich dann eben auch ein Stück weit in diese Richtung bewegt hat, was zu tun. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, hat es gesagt. Und ich weiß nicht, hatten wir schon darüber gesprochen? Das eine, im Vorgespräch erzähltest du mir irgendwas von Long und du erzähltest mir irgendwas von Short. Was ist das denn für ein Spektakel? Und was hat das wieder mit Bären und mit Bullen zu tun? Bevor wir jetzt auf das Omaha-Orakel eingehen, der vielleicht moralisch andere Bedenken hat.
Ja. Also Long und Short ist nichts. Long bedeutet kaufen, Short heißt verkaufen. Also sprich auf fallende Kurse setzen. Das ist im Grunde die Erklärung. Auf fallende Kurse setzen wird wahrscheinlich jetzt etwas komplizierter zu erklären. Aber es ist im Grunde das Gegenteil von ich kaufe jetzt eine Aktie. Wenn ich jetzt keine im Depot hätte, könnte ich jetzt auch eine Aktie verkaufen, obwohl ich sie nicht hätte. Würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber das wäre praktisch das Shorten sozusagen. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn eine Aktie in einem Abwärtstrend ist. Ja, und das Long, also das Kaufen einer Aktie, macht dann Sinn, wenn sie in einem Aufwärtstrend ist. Und das sieht man relativ schnell, in welchen Trends bewegt sich die Aktie. Aber was ich natürlich auch spannend finde, was du gerade erwähnt hast, das Orakel von Omaha, ist ja unser Freund Warren Buffett. Ja, steht bei mir im Hintergrund auch ein Buch. Viele Bücher von ihm gelesen, ist natürlich auch, wenn man so will, ein Mentor von mir gewesen. Leider habe ich ihn nie persönlich kennengelernt, aber da draußen herrscht immer so eine Meinung von Buffett, der ja auch sagt, man muss diversifizieren. Ja, das ist ja so das, was man eigentlich hört, wenn man sich mit dem Aktienmarkt noch nicht so richtig beschäftigt hat. Warren Buffett ist aber gar nicht diversifiziert. Das sagt er nur nicht. Ja, aber ich gucke gerade ins Depot. Man kann ja jederzeit in sein Depot reingucken. 40% Anteil hat er zum Beispiel in Apple. Ja, das heißt, die ersten zwei Positionen mit Bank of America und Apple hat er schon über 50% in Aktien investiert, also sein Vermögen in die beiden Aktien investiert. Das hat nichts mit Diversifikation zu tun, wie er das sagt. Er meint es natürlich auch anders. Und ich finde aber, das grundsätzlich, er sagt ja sogar, das meine ich jetzt nicht despektierlich, ich zitiere ihn einfach mal, ne? Menschen, die diversifizieren, haben keine Ahnung. Ja, und das ist auch okay, weil viele Menschen da draußen viel besser mit einem ETF und 1500 Unternehmen unterwegs sind, als jetzt mit gezielt, ich sag mal, 10 bis 20 Aktien. Ja, weil dafür muss man sich, damit muss man sich dann auseinandersetzen und beschäftigen. Man muss ein bisschen was lernen. Und wenn man das nicht möchte, dann reicht ein ETF. Ja, zwar bekommt man nicht die entsprechende Rendite, aber für viele ist es okay.
Heute haben wir natürlich viel, viel mehr Wissen als vor 200-300 Jahren. Also wenn ich so an das erste Buch der Börse denke, empfohlen übrigens von dem größten Spekulanten, den es jemals gab, von André Constellani. Und zwar ist es das Buch Die Verwirrung der Verwirrungen. Also ein sehr spannendes Kapitel zur Zeit der Tulpenmanie. Ich mag dieses Buch total gerne, weil dort tatsächlich ein Kaufmann, ein Philosoph und ein Börsianer gemeinsam am Tisch sitzen und darüber sprechen, wie schön noch die Zeiten sind, wenn die Tulpen sich gut verkaufen lassen und wie traurig es doch wird, dass es so im dritten Akt dann der Fall, wenn die Märkte zusammenbrechen. Wirklich spannend zu lesen. Spannend zu lesen ist aber auch, welche Lehrmeister Warren Buffett tatsächlich hatte. Und die liegen ja in der Geschichte noch ein bisschen weiter zurück. Ich würde sogar sagen, dass auch der ein oder andere Deutschsprachige dort was gelernt hat. Hier John Smith zum Beispiel, Wohlstand der Nationen oder später Benjamin Graham Bell war es, glaube ich, der dann geschrieben hat, Intelligent Investor, wie heißt es nochmal gleich?
Ja, Intelligent Investor, glaube ich.
Ja. War doch richtig, Intelligent Investor. Ja, und das sind ja die Lehrmeister von Warren Buffett gewesen. Und wenn man da jetzt drauf schaut, jetzt sind da schon drei weitere Namen gefallen von Menschen, die heute noch bekannt sind und die schon erkannt haben, damit kann man eben was machen. Und diese Lehre wird ja heute tatsächlich eben auch durch Systeme genutzt, die zur damaligen Zeit ja überhaupt nicht fassbar waren. Das heißt, man musste ja früher, um Aktien zu kaufen, musste man ja auch jemanden haben, einen Broker haben. Heute gehst du ja hin und hast ja die Möglichkeit, dann über unterschiedliche Anbieter ein Depot anzulegen, ja, und dann selber zu handeln. Ja, das geht ja noch gar nicht so lange, ne? Seit wann ist das denn ungefähr möglich? Hast du da so eine Idee, seit wann man seinen Broker nicht mehr anrufen muss, um aktiv auf dem Markt tätig zu werden?
Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich habe heute, ich, nicht heute, ich habe eine Serie gesehen, die so ein bisschen darauf hingedeutet hat. Spannend übrigens bei Netflix. Das ist, ach Gott, das Monster der Wall Street. Ich glaube, Bernie Madoff. Bernie Madoff, ja,
Ah,
das
cool.
größte Ponzi-System der Welt. Also
Und
ja,
das
super spannend.
als Serie jetzt, okay.
Als Serie, ja, genau, ist gerade neu. Also spannend. Da kann man mal sehen, was nicht. Also er hat angefangen mit diesem Ponzi-System, also mit dem Schneeballsystem, als die Computer auf den Markt gekommen sind. Ich weiß gar nicht genau, also im Investing-Bereich. Und ich weiß gar nicht genau, was war das? 1986 vielleicht irgendwo die Ecke. Da ist das dann zum ersten Mal angefangen, dass überhaupt Computer mit aufgenommen worden sind oder man nutzen konnte. Aber ein Broker, das ist mir jetzt nicht bekannt. Also ich handle jetzt seit eh und je selber. Ich habe noch nie meine Bank angerufen, aber ich bin 40. Wahrscheinlich war es irgendwie 10 Jahre davor. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich nicht sehr weit davor.
Aber eins ist wichtig, heutzutage kann das jeder selbst in die Hand nehmen und
Ja.
das war für mich auch ein wesentliches Learning beim Umgang mit Geld. Versuch erstmal deine Geldsorgen und dein Wissen um Geld selbst in die Hand zu nehmen und gib das nicht in Fremde. Das war für mich so ein richtiges Learning, weil ich natürlich so einen gewissen Einfluss darauf habe, was ich tue und was ich nicht tue und was mich dann eben auch so ein bisschen in die Richtung bringt. Wie wäre denn jetzt so deine Empfehlung? Es gibt ja immer noch Menschen, die sich so wenig auskennen. Pass mal auf, jeder, der heute zuhört, auf jeden Fall bei Henrik ein Training buchen, 3 bis 4 Stunden ist gar nichts. Wenn das dazu beiträgt, dass ihr zu richtig guten Investoren werdet, dann ist das ein absolutes Geschenk. Ja, ich kenne Trainings, gehen über mehrere Wochen oder Monate oder gar Jahre rund um das Thema investieren. Und wie man sicherlich auch im Podcast merkt, das ein oder andere Buch habe ich auch schon mal über Geld gelesen. Also ich komme auch also locker auf eine dreistellige Anzahl an Büchern über dieses Thema. Thema. Deshalb finde ich das auch so spannend, mit dir zu sprechen gerade. Das heißt, es ist eine absolute Abkürzung und man nimmt seine Themen quasi selber in die Hand und muss sich eben nicht auf Fremde verlassen, dass das richtig läuft. Denn da gab es ja auch schon so die eine oder andere Hiobsbotschaft, Mensch, der hat's versaut oder die hat's versaut, mein ganzes Geld ist weg. Und es ist natürlich auch eine Interessensfrage. Ne? Denn also ich habe mal gehört, dass eine Bank das Interesse hat, erstmal ihre Produkte zu verkaufen. Ist da
Ja,
was
das
dran?
ist auch, das ist, ja, natürlich, das ist normal. Eine Bank hat eigene Interessen und nicht die Interessen des Kunden. Stehen da zumindest mal nicht im Vordergrund, sagen wir es mal so. Gerade im Investing-Bereich. Und ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich habe jetzt gerade einen Kunden auch, der sich vor ein paar Wochen bei mir gemeldet hat und gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich habe mein Geld fremdvergeben an eine Bank. Wie gesagt, ist hier kein Bankenbashing oder sonst was. Banken haben einen Nutzen natürlich, aber im Bereich des Investierens gibt es halt auch bessere Möglichkeiten. Und dieser Mensch hat mir sein Depot gezeigt und das waren sehr große Summen, die er verloren hat. Und er hat gesagt, es reicht mir, jetzt möchte ich selber lernen. Und habe ich ihm gesagt oder gezeigt, weiß nicht, das Training ging, keine Ahnung, sagen wir mal 5, 6 Stunden ungefähr. Er ist jetzt auch im weiterführenden Training bei mir drin. Wir treffen uns mal alle 2 Wochen für eine Stunde und handeln. Und dieser Mann ist so glücklich, weil er jetzt endlich selber Bescheid weiß und selber erkannt hat, was eigentlich die Bank nicht, in Anführungsstrichen jetzt mal, nicht richtig gemacht hat aus seiner Sicht, und wie man es auch viel besser machen kann. Und das zeigt mir, und das ist eigentlich das, was ich sagen kann, das nimm dein eigenes Geld immer in die eigene Hand, weil wer kann es besser verwalten als die Person selber? Gibt keinen, der es besser verwalten kann. Ja, andere Personen haben andere Interessen und da stehen dann eben irgendwelche Boni dann im Vordergrund oder irgendwelche Prämien, die man bekommt, wenn man bestimmte Produkte verkauft und so weiter. Das steht im Vordergrund und das ist für den Kunden oftmals eher hinderlich. Ich sage auch ganz grundsätzlich, kaufe niemals einen aktiven Fonds. Dann lieber ein ETF. Aber kaufe keinen aktiven Fonds. Es macht keinen Sinn aus meiner Sicht.
Ganz wichtiges Learning an dieser Stelle. Selbstverantwortung und Geld sind unmissverständlich miteinander verbunden. Und wenn du rausgehst da draußen, dann hol dir professionelle Hilfe mit dem Aktienmentor Henrik Huake und dann geht das Stück für Stück in die richtige Richtung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das Training mit dir im Grunde genommen ja selbst finanziert. Ist das nicht cool?
Absolut. Also ich habe einige Kunden, machen alle weiter. Das zeigt mir auch, dass die Kunden ja damit zufrieden sind, mit dem, was sie dort lernen. Und es gibt auch keine Voraussetzungen. Du musst nicht Mathe können, weil viele glauben, man muss Mathe können oder man muss irgendwelche Voraussetzungen beherrschen für den Aktienmarkt. Nein, die meisten haben gar keine Voraussetzungen. Die meisten haben sogar nie eine Aktie vorher gehandelt. Ja. Und sondern entweder haben das andere für die gemacht oder sie haben sich irgendwann mal irgendwas gekauft, weil irgendein Tipp dabei war. Und ja, dass die Menschen lernen und merken, es funktioniert wirklich mit ein bisschen Wissen. Also der sogenannte Börsenführerschein, der darf es dann schon sein.
Sehr stark. Und wer sich ein bisschen auf LinkedIn mal umschaut, denn da haben Henrik und ich uns auch kennengelernt, der wird auch feststellen, dass der Henrik doch auch die ein oder andere Berühmtheit bei sich als Kunden im Portfolio hat, die er dann unterstützen mag und kann auch das ein oder andere, habe ich mir sagen lassen, einhorn, ohne jetzt weiter auf die eigentliche Kundenstruktur reinzugehen. Aber wer die Postings fleißig studiert von den Menschen, die auch posten, die werden feststellen, dass da noch einiges geht.
Absolut.
Ja, dann lass uns doch mal hören, was ist denn für die Kunden drin, wenn sie mit dir in Kontakt treten? Du hast natürlich schon einiges rausgehauen, aber jetzt mal konkret, was ist für die Zuhörer heute drin und wie können die Zuhörer vor allen Dingen dich erreichen, lieber Henrik?
Also mich erreichen kann man über unsere Webseite. Das ist die familien-börse.com als Beispiel. Gerne auch über meine Handynummer, gerne über das LinkedIn-Profil kommen, wo man direkt auch meine Handynummer sehen kann. Genau, das sind so Möglichkeiten. Bei Instagram haben wir noch einen Account, als Familienbörse. Auch da wird man unseren Kontakt finden.
Ja, wir machen es euch ganz einfach, liebe Zuhörer. Wir packen einfach den Link von der Internetseite und natürlich das LinkedIn-Profil mit Link in die Shownotes. Und dann haben wir eine absolute Abkürzung, oder? Was meinst du,
Da siehst du
Henrik?
mal, das ist die Abkürzung, die wir brauchen,
Perfekt. Da kann
ja.
überhaupt nichts mehr schiefgehen. Ansonsten, ich wisst ihr, Nutzen haben wir mehr als genug heute erwähnt im Podcast. Denn jeder, der nicht in Kontakt tritt mit Henrik, hat einfach die Vernunft seines wirtschaftlichen Handelns verloren. Ja, und werdet einer von den 80%, die sich um ihr Geld kümmern. Ja, und seid nicht die 80%, die sich nicht um ihr Geld kümmern. Ja, und geht einfach in Kontakt mit Henrik.
Also
Entschuldigung,
das
Henrik.
ist vielleicht nochmal wirklich so wichtig, ne? Ich sage, lass uns mal eine Stunde sprechen. Das kostet ja nichts. Guckst dir wenigstens mal an. Und es ist so unglaublich, wie wenig das Thema Aktien und Börse da draußen eigentlich gelebt wird. Und das ist schade, weil die Börse oder der Markt da draußen dir so viele Möglichkeiten bietet. Und sich das einfach mal kostenfrei anzuhören, ja, das wäre ja mal eine Möglichkeit, sage ich mal. Da draußen gibt es sicherlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber was auch immer dann dein Weg ist, Hauptsache, du kümmerst dich um deine Finanzen.
Und Finanzierungsmöglichkeiten gibt es natürlich ganz, ganz viele heute. Es sind nicht nur die Aktien, es sind auch Rohstoffe. Da hatten wir auch schon den einen oder anderen Experten bei uns im Podcast. Es sind natürlich auch Betongold, es sind nach wie vor Immobilien. Ob die als Investment im Moment so interessant sind, ja, das sollen andere bitte entscheiden. Aber auch hier sei gesagt, das Thema Kryptowährung ist sicherlich ein Thema. Das sollte man noch weiter betrachten und beobachten. Ob man einsteigt, das hängt immer von einer einzigen Entscheidung ab, von deiner höchstpersönlich, lieber Zuhörer, und vor allen Dingen von deiner Selbstverantwortung. Und hier der wichtigste Tipp, glaube ich, von allen, das habe ich heute mitgenommen aus dieser wunderbaren Podcast-Runde mit dem Henrik. Geh den Weg nicht alleine. Never walk alone. Ja, und du musst keine einsame, riskante Entscheidung treffen, sondern kannst dich vorher mit Experten wie Henrik, den Aktienmentor, unterhalten, die dir ganz genau sagen, ob das, was du dir gerade im Kopf vorstellst, die richtige Strategie ist oder ob man vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht nochmal drehen sollte, um richtig durchzustarten, um ein neues Family-Business aufzubauen und dann vielleicht auch in 11 Jahren hier zu stehen und zu sagen, ich hab's erreicht. Ich bin unabhängig und mit jedem Euro, der in die Unabhängigkeit jetzt reinfließt, geht man Stück für Stück sicherer in die Freiheit und wird irgendwann auch vor der Inflation geschützt und sicher. Ich finde, das war eine ganz wunderbare Folge, Niggemann to go. Und ich freue mich, lieber Hendrik, dass du heute bei mir im Podcast-Studio dabei gewesen bist.
Vielen Dank, Alexander. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich wünsche euch alles Gute.
Herzlichen Dank und ich bin sicher, wir haben uns nicht zum letzten Mal gehört, denn ich muss mir auch gleich nochmal nach dem Podcast anhören, was dann in dem Programm alles so drin ist. Und vielleicht erfahre ich dann auch, wie mein nächster Schritt aussieht. Das war eine weitere Podcast-Folge Niggemann to go. Alles andere ist kalter Kaffee. Liebe Grüße, Alexander und
Henrik.
Nach der Kaffeepause ist vor der Kaffeepause. Mehr frisch geröstete Unternehmenstipps bekommst du auf alexandernigemann.de und natürlich in der nächsten Folge von Nigemann to go. Von der 5B-Strategie bis zur Kaffeemethode. Alles andere ist kalter Kaffee.